Herzlich willkommen im Breitband. Unser Thema heute ist die Frage, wie Digitalisierung unsere Arbeit verändert. Werden wir alle von denkenden Maschinen wegrationalisiert und leben dann von einem Grundeinkommen, das wie auch immer finanziert wird? Oder haben wir auf einmal alle Zeit im Überfluss und können endlich leben? Wie Karl Marx sich das so für die Menschen gewünscht hat, nämlich ein selbstbestimmtes Leben, sinnvoll, mit erfüllender Arbeit, die wir uns selber suchen, oder verläuft die digitale Revolution, so wie einige andere industrielle Revolutionen vorher eben auch. Die plakativen Horrorszenarien bleiben meistens aus, Fiktion, die Veränderungen sind aber dennoch fundamental und komplex. Wir wollen ein paar dieser Themen besprechen heute im Breitband, so knappe Stunde wie immer in diesem Format. Und natürlich gibt es Gäste. Aus Göttingen zugeschaltet ist Nicole Meyer-Ahuja, Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt Arbeit, Unternehmen und Wirtschaft an der Georg-August-Universität in Göttingen. Sie ist Direktorin am Soziologischen Forschungsinstitut, das sich seit ziemlich genau 50 Jahren mit Fragen beschäftigt, wie sich Gesellschaft und damit auch Arbeit durch technologischen Wandel verändert. Ganz herzlich willkommen, Frau Meyer-Ahuja.
Hallo.
Dann sitzen bei mir hier im Studio einmal Timo Daum, Physiker, Entwickler, Hochschullehrer und Autor. Das Buch heißt Das Kapital sind wir, zur Kritik der digitalen Ökonomie. Und in dem Buch geht es darum, wie der digitale Kapitalismus unsere Arbeitswelt verändert. Ganz herzlich willkommen, Herr Daum.
Vielen Dank.
Und dann Gerrit von York, Diplom-Volkswirt, promoviert an der Technischen Uni hier in Berlin zum Thema Zeitwohlstand und Postwachstumstheorien. Ganz herzlich willkommen.
Guten Tag.
Ja, ich dachte, ich fange mal an mit einer Anekdote, die uns letztlich auch so ein bisschen auf die Idee gebracht hat, dieses Thema mal wieder aufzugreifen. Ich war kürzlich im VW-Werk in Wolfsburg und habe mir das mal angeguckt und bin da durchgefahren und habe festgestellt, einige große Bereiche sind komplett durchautomatisiert. Von Robotern, komplexeste Abläufe, kein Mensch zu sehen. Dann kommt man eine Halle weiter, da stehen Menschen und schrauben, ein bisschen überspitzt formuliert, eine Lampe ins Auto. Und ich habe mich dann gefragt, warum sind da noch Menschen? Warum verrichten die noch die simpelsten Tätigkeiten? Und die Info des durchführenden Menschen war, das sind die Gewerkschaften. Wenn es die Gewerkschaften nicht gäbe, dann würde hier kein Mensch mehr arbeiten in dieser Fabrik. Und das klang irgendwie überzeugend. Ich bin dann rausgegangen und habe mir Busfahrer angesehen und Straßenbahnfahrer und Supermarktkassiererinnen und Kassierer und dachte, ihr seid die Nächsten. Das war der Eindruck, mit dem ich da aus dieser Fabrik gekommen bin und dachte, das ist irgendwie ein Thema, was wir mal hier erörtern sollten. Vielleicht mal so in die Runde gefragt, was können wir denn daraus lernen? Ist es wirklich so, Frau Meyer-Ahuja, dass in solchen Fabriken kein Mensch mehr arbeiten würde, wenn die Gewerkschaften nicht da wären?
Ich halte das für hochgradig unwahrscheinlich, muss ich sagen. Wir haben seit den 70er, 80er Jahren schon die Diskussionen darüber gehabt, dass technischer Fortschritt, Rationalisierung dazu führt, dass menschliche Arbeitskraft nicht mehr gebraucht wird. Die menschenleere Fabrik und so weiter ist damals durch die Diskussion gegangen. Faktisch ist es bisher nicht eingetreten und ich glaube auch nicht daran, dass es in Zukunft eintritt. Schlicht und ergreifend deshalb, weil die Existenz einer bestimmten Technologie noch nichts darüber aussagt, wie sie angewendet wird. Weder darüber, ob sie angewendet wird, noch wie das genau aussieht. Die Erfahrung aus den letzten Jahrzehnten lehrt eigentlich, dass es immer um die Frage geht, welche Technologien eingesetzt werden sollen von Unternehmen. Und der nächste Schritt ist dann, wie sie konkret eingesetzt werden. Da haben dann tatsächlich Gewerkschaften was mitzusprechen. Also meine Vermutung wäre, wir haben es da im Wesentlichen mit Diskussionen über Technologie zu tun, die viel mit gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen zu tun haben.
Herr Daum, Sie haben ja in Ihrem Buch geschrieben, dass es zunächst gar nicht mal so große Unterschiede gibt zwischen Fließband und Computerarbeit, dass letztendlich so eine Fließband nichts viel anderes ist als ein Algorithmus. Bleibt also alles gleich in so einer Fabrik?
Zunächst einmal, glaube ich, muss man unterscheiden so ein bisschen, was ist technisch möglich? Also was kann eine Maschine, ein Roboter oder ein Algorithmus tatsächlich prinzipiell erledigen. Und da gibt es, denke ich, eine ganz bahnbrechende Arbeit von Alan Turing, der einfach, ich denke, ein für alle Mal bestimmt hat, was ist ein Algorithmus und hat das gleichgesetzt mit einer maschinellen Abarbeitung dieses Algorithmus. Und damit haben wir ein Kalkül an der Hand, um zum Beispiel zu entscheiden, kann das Steuern eines Autos oder eines Busses von einer Maschine erledigt werden, ja oder nein. Aber auf der anderen Seite ist tatsächlich die die Frage, wird das dann wirklich eingesetzt? Und da spielen natürlich, da spielt unsere Gesellschaft und da spielt, sagen wir mal, kapitalistisches Kalkül eine Rolle. Ich möchte vielleicht zum Abschluss noch zitieren den, ich glaube, ehemaligen Chef von McDonald's. Der hat mal gesagt, wenn wir den Mindestlohn auf $15 erhöhen in den USA, zurzeit ist er bei $8 irgendwas, glaube ich, dann arbeiten bei McDonald's nur noch Roboter. Das hat er gesagt und damit ist klar, an einem Punkt, also Mindestlohn, die Höhe des Mindestlohns entscheidet über das Kalkül, werden Roboter eingesetzt oder nicht.
Okay, da können wir gleich nochmal drüber reden, Herr Jörg, also Sie als Volkswirt. Es gibt ja doch dennoch Prognosen, ne? Also McKinsey hat in 2017 eine Studie veröffentlicht, wonach in der Versicherungsbranche 40% aller Stellen in den nächsten 10 Jahren wegfallen durch Automatisierung und Computer. Es gab auch eine große Studie, die prognostizierte, dass fast die Hälfte aller Jobs durch Automatisierung wegfallen. Was ist denn da und was steht denn da unterm Strich? Also, dass Jobs wegfallen, denke ich, ist unstrittig, aber die Frage ist ja, entstehen neue, so wie das in der Vergangenheit häufig war, und welche entstehen und was steht unterm Strich? Ist das ein Nettogewinn oder ein Nettoverlust?
Ob es jetzt genau ein Nettogewinn oder Nettoverlust ist, kann man momentan nicht sagen. Das sind ja alles noch Entwicklungen, die in der Zukunft liegen und wie sie entwickelt wird, weiß man noch nicht. Ich glaube, letztendlich sind es zwei Arten von Jobs, die entstehen und das führt zunehmend die Digitalisierung zu einer Polarisierung. Wir haben auf der einen Seite so eine digitale Bohème, die sich herausbildet, so im Silicon Valley und so diese Hoch-IT- und Wissenschaftsjobs, die immer mehr nachgefragt werden, die hoch bezahlt werden, die auch eine gute Verhandlungsposition haben. Auf der anderen Seite aber eben auch so ein zunehmendes digitales Dienstleistungsproletariat in Form von Clickworkern und Crowdworking etc., die sich halt über diese neuen digitalen Plattformen irgendwie versuchen, noch über die Runden zu kriegen. Und das sind die beiden Pole, die sich immer mehr auskristallisieren. Und welcher Pol letztendlich dominiert am Ende, ist letztendlich schon auch eine Frage, da würde ich auch mitgehen bei den Kollegen, eine Frage der Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft.
Frau Meyer-Ahuja, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen Ihre Arbeitsthese, dass die Digitalisierung im Prinzip zwei Arten von Jobs hervorbringen wird, hochqualifizierte und stark konfektionierte Jobs. Können Sie mal beschreiben, wie diese Effekte funktionieren in der Praxis, vielleicht mit Beispielen?
Also zunächst mal vielleicht, um an unsere vorherige Runde anzuknüpfen, ich glaube, die Aussage, die Sie im VW-Werk gefunden haben, ohne Gewerkschaften wäre alles automatisiert, sagt vor allen Dingen was darüber, wie diese Diskussion zurzeit geführt wird. Digitalisierung wird genutzt als ein Schreckgespenst, was Beschäftigten auch gegenübergehalten wird, um bestimmte Horrorszenarien für die Zukunft deutlich zu machen. Dementsprechend ist es ganz wichtig, also die Frage zu stellen, die Sie gerade lanciert haben, was wissen wir denn jetzt eigentlich über den Stand von Digitalisierung in verschiedenen Bereichen? Was wir sehen können, ist, dass es in bestimmten Bereichen, von denen wir aus der Vergangenheit schon wissen, dass man dort qualifizierte Facharbeit braucht, dass es um relativ komplexe Arbeitsprozesse geht, also Stichwort Maschinenbau, die Tendenz zum Beispiel gibt, Assistenzsysteme so einzusetzen, dass sie Arbeit komplexer machen, aufwerten, sicherlich dazu führen werden, dass man auch in Zukunft qualifizierte Arbeitende an den Positionen braucht.
Also einfach, um die Technik zu überwachen und zu steuern.
Um die Technik zu überwachen, zu steuern, um auch das zu leisten, was wir Gewährleistungsarbeit nennen, also das technische System blockiert, irgendwas funktioniert nicht, dann brauchen Sie Beschäftigte, die in der Lage sind, dort einzugreifen. Das heißt, die müssen in der Tendenz mehr wissen und nicht weniger wissen. Und es spricht auch dafür, solche Beschäftigten lange im Unternehmen zu haben, um auf Routinen, auf Qualifikation zugreifen zu können. Am anderen Ende des Spektrums, wenn wir jetzt mal nur in der Industrie bleiben, berichten meine Kollegen aus dem SOFI, dass wir zum Beispiel in der Elektronikindustrie, wo wir eine lange Tradition haben von relativ gering qualifizierter, stark kontrollierter Frauenarbeit, dort Assistenzsysteme eher eingesetzt werden, die stark Arbeit überwachen helfen, die dazu führen, dass Arbeiten eher kleinteiliger werden. Also das große Versprechen Transparenz durch Digitalisierung heißt dort vor allen Dingen, dass das Management einen genaueren Überblick darüber bekommt, was dort passiert und Leistung kleinteiliger steuern kann. Das heißt, selbst wenn wir nur über Industriearbeit reden und jetzt noch gar nicht über die vielen anderen Anwendungsfälle von Digitalisierung, haben wir zwei sehr unterschiedliche Szenarien vor.
Herr Daum, wie ist denn Ihr Blick darauf? Also Sie haben ja geschrieben, dass eine Menge Bullshit-Jobs entstehen werden, wie Sie das genannt haben. Geht das in diese Richtung? Wie ist das denn zum Beispiel bei Pflege und all diesen nicht-industriellen Arbeitsplätzen?
Ja, also Sie sprechen den Begriff Bullshit-Jobs an, der von David Graeber in die Diskussion eingeführt worden ist. Und einer, also eigentlich auf den Aspekt zu sprechen kommt, dass viele Menschen sagen, also der Job, den ich mache, ist eigentlich total unsinnig. Also sei es inhaltlich unsinnig, stupide, wird nur deshalb getan, um also wegen Verwertung, wegen Geld, also um Geldkreisläufe zu am Leben zu halten. Kontrolleure in der U-Bahn zum Beispiel, ganz viele Verwaltungsjobs. Und das öffnet eigentlich so ein bisschen die Perspektive auch auf Erwerbsarbeit überhaupt. Also wir diskutieren sehr oft über die Chancen und Risiken von Digitalisierung, Automatisierung, immer unter dem Aspekt, oh, was ist denn mit den Arbeitsplätzen?
Ja.
Und ist das ein Bedrohungsszenario? Und was ist dann noch gute Arbeit? Und was machen wir mit den Leuten, die jetzt halt einen Arbeitsplatz haben oder so? Das finde ich, also ich finde, dass da müssen wir mal so langsam über den Tellerrand hinausschauen. Muss nicht dieses Konzept Erwerbsarbeit, also ich habe einen Arbeitsplatz, das ist mein Platz, da tue ich was und bekomme damit mein Einkommen. Das klingt für mich immer so ein bisschen wie Spielplatz. Also, ne? Also so ein Platz, da ist dann der Arbeiter, man hofft, dass der sich nicht wehtut und danach geht man wieder nach Hause und das ist so der Platz. Aber wir fragen gar nicht mehr, was macht der eigentlich da? Wollen wir das gesellschaftlich? Oder jemand möchte seinen Arbeitsplatz behalten, sagt was anderes als, ich würde total gerne weiter als Software-Ingenieur zum Beispiel arbeiten oder als Krankenpfleger oder als Kindergärtner oder so. Ne? Das heißt ja immer, ich will meinen Arbeitsplatz behalten.
Also als sozusagen als Grundwert an sich, Hauptsache Arbeitsplatz, egal was. Aber da ist ja dann diese Überlegung, die ja häufig ins Spiel gebracht wird, wenn wir auch noch nicht wissen, wie viele Arbeitsplätze netto wegfallen werden, so ist doch klar, dass, denke ich, so nach dem, was ich so höre, dass es schon tendenziell weniger Arbeitsplätze werden könnten und dass viele dann ins Spiel bringen, ja, und die Leute, für die keine Arbeit mehr da ist, für die brauchen wir dann sowas wie ein Grundeinkommen, ein bedingungsloses, und diese Leute können dann endlich das, was Sie ansprechen, einer Arbeit nachgehen, die Sie sich selber wählen, die Sie für sinnvoll halten, die vielleicht auch irgendwie noch gesellschaftlich Sinn macht. Geht das denn? Ist das ein Szenario, was Sie für realistisch halten?
Also es ist ja tatsächlich so, dass aus den Reihen des digitalen Kapitalismus sozusagen das bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich unter dieser Perspektive ins Gespräch gebracht wird. Was machen wir mit den ganzen Leuten, die bei dieser Digitalisierung nicht mehr mitkommen, nicht als Wissenslieferanten taugen etc. Damit stellen wir die so ein bisschen ruhig. Also das ist natürlich eine ganz schöne Zumutung, ganz schön bitter und ganz schön hart und auch sehr, sehr überheblich oder so, weil da auch so ein, und Sie hatten das auch schon angesprochen, so eine Art Zwei-Klassen-Gesellschaft eigentlich entsteht. Also gibt es eine ganz kleine Elite an Programmiererinnen und Programmierern zum Beispiel und ein großer Rest, der irgendwie abgespeist wird. Also es gibt auch ein Science-Fiction von Theresa Hanning, die Optimierer heißt der, wo dieses Szenario tatsächlich near-future-mäßig ausbuchstabiert wird. Da gibt es Grundeinkommen für alle und Arbeitsplätze gibt es nur noch für eine ganz kleine Elite.
Ja, ist das ein völliges Fantasieszenario in Ihren Augen?
Ja, es ist schon so ein bisschen zugespitzt, aber ich glaube, dass es tatsächlich in diese Richtung gehen wird. Also ich glaube, wir werden sowas wie ein Grundeinkommen bekommen, weil, wie Paul Mason zum Beispiel sagt, das ist das Sozialsystem, was perfekt passt zum digitalen Kapitalismus, auch zu diesen unternehmerischen Ich auf den Plattformen. Und ich denke, dass die Entwicklung tatsächlich so ein bisschen in diese Richtung geht. Aber also mein Wunsch wäre es eigentlich, dass wir von dieser Kopplung von Tätigkeit und Einkommen und Erwerb, dass wir da mal wegkommen. Also dass wir sagen, was wollen wir denn für gesellschaftliche Tätigkeiten haben, die wollen wir haben. Dazu würde zum Beispiel Pflege gehören, Bildung, Ausbildung etc. etc. Und das einfach entkoppeln vom Einkommen.
Ich finde, oder ich habe oft das Gefühl, dass dieses bedingungslose Grundeinkommen so eine Resignation gegenüber der vermeintlichen objektiven Digitalisierung ist. Ja? Also wir betrachten Digitalisierung als ein Objekt, ein künstliches Objekt, das irgendwie gesellschaftlich nicht eingebettet ist und über uns hereinkommt.
Wie so eine Naturgewalt, wie Frau Mayer-Hunter
genau, das eben auch gesagt. Wie diese Naturgewalt. Ja. Und diese Erzählung ist aber so ein bisschen so eine Art Futuring. Ja? Also man beschreibt eine mögliche Zukunft, um mit dieser möglichen Zukunft aber im Hier und Jetzt Politik zu gestalten. Und da ist dieses bedingungslose Grundeinkommen gerade eher in einem Diskurs eingebettet, der eigentlich einem Sozialabbau gleichkommt. Ja? Also wo wir sagen, okay, wir versuchen die Leute irgendwie auf einem geringen Niveau zu setteln, was ja auch interessant ist, wer jetzt alles ein bedingungsloses Grundeinkommen inzwischen einfordert.
Ja, auch Telekom und große Konzerne, ne? Genau, wo man den Eindruck hat, dass es für die so eine Art neues soziales Netz, wo ihre Leute halt landen, wenn sie die gerne loswerden würden.
Genau, aber es passt sehr gut in diesen entfristete Beschäftigung, so du bist mal ein paar Monate auf Grundeinkommen und kommst dann wieder in unser Unternehmen rein. Also diese Flexibilisierung, die in der Digitalisierung ja auch einhergeht, ist das sehr gut eingebettet. Und was da fehlt, finde ich, ist eher so eine emanzipatorische Perspektive. Wie können wir denn eigentlich auch streiten für eine sozial ausgestaltete Digitalisierung? Und welche Rolle können da Gewerkschaften eben auch einnehmen? Und müssten wir nicht viel mehr darüber reden, wie nutzen wir denn die Potenziale, die Digitalisierung bietet, im Sinne von eben eine Humanisierung der Arbeitswelt? Wie können wir die denn auch real übersetzen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Ich kann mich da ein bisschen anschließen an meine Vorredner. Ich glaube aber, dass wir uns klar werden müssen, dass die Frage nach dem Wir, was wollen wir, welche Tätigkeiten wollen wir, ein bisschen irreführend gut ist in dem Zusammenhang. Denn das ist ja nicht so, dass wir da einen herrschaftsfreien Diskurs über die Zukunft der Gesellschaft hätten, sondern wir haben es ja tatsächlich mit unterschiedlichen Interessen zu tun. Wenn wir jetzt über bedingungsloses Grundeinkommen reden, vermute ich tatsächlich, dass ein Teil derjenigen, die sich zu Wort melden, wirklich daran interessiert sind, wie Herr von Jörg ja gerade auch schon gesagt hat, Leute, die kurzfristig aus dem Arbeitsprozess ausgegliedert werden, irgendwie sozialstaatlich zu alimentieren und dafür zu sorgen, dass man sie dann wieder zurückbekommt. Da geht es um Lohnsubventionen im Grunde genommen für Niedriglöhne in vielen Bereichen. Das ist, glaube ich, eine Gefahr, über die man nachdenken muss, gerade in einem System wie Deutschland, wo Lohnarbeit und soziale Sicherung eben relativ eng miteinander verknüpft sind. Und wir auch dadurch, dass man Lohn arbeitet, dass man in diese sozialen Sicherungssysteme einbezahlt, Rechtsansprüche auf soziale Leistungen hat. Also ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie die letzte Phase von Massenarbeitslosigkeit verhandelt worden wäre, wenn die sozialen Sicherungsleistungen nicht diesen Rechtsanspruchcharakter gehabt hätten, sondern steuerfinanziert gewesen wären, wie ein soziales Grundeinkommen zum Beispiel. Dann ist die Möglichkeit, solche Leistungen zu streichen, sehr viel höher. Und die Hartz-Reformen haben ja gezeigt, dass selbst der Rechtsanspruch auf Sozialversicherung nicht unbedingt davor schützt, diese Leistungen zu beseitigen.
Ach so, Ihr Argument wäre, dass man ein Grundeinkommen leichter kürzen kann, weil es eben nicht ein Rechtsanspruch durch Erwerbsarbeit entsprungen ist, sondern weil es eine steuerfinanzierte Leistung ist, die man halt ja den Bürgern zugutekommen lässt und jederzeit auch nehmen kann.
Ja, und wenn wir darüber reden, was heißt Grundeinkommen, dann müssen wir über reale ökonomische Bedingungen, politische Bedingungen reden. Also schauen Sie zum Beispiel nach Italien, die jüngsten Diskussionen, massive Steuersenkungen auf der einen Seite, Grundeinkommen auf der anderen Seite, spricht dafür, dass wir für relativ magere staatliche Grundleistungen hier plädieren würden, wenn wir nicht sehr aufpassen, die im Wesentlichen dazu führen, dass diejenigen, die keine andere Alternative haben, billig vom Staat alimentiert werden und wir zusätzliche Lohnsubventionen im Niedriglohnbereich haben. Im Grunde genommen geht es bei politischen Instrumenten wie dem Grundeinkommen genauso wie bei der Frage technische Innovation, Digitalisierung darum, dass man sich darüber verständigen muss, welche Politik man eigentlich fahren möchte. Und Gewerkschaften sind in diesen Auseinandersetzungen darüber ein ganz wichtiger Player. Einige würden argumentieren, die Gewerkschaften vertreten sowieso die, die stabil in Beschäftigung integriert sind und dort auch vor Digitalisierung sich nicht besonders fürchten müssen. Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Also viele Gewerkschaften haben das inzwischen begriffen, dass man neue Teile der Arbeitswelt und auch gerade die prekären Teile der Arbeitswelt organisieren muss. Und da, glaube ich, kommt man an ihnen nicht vorbei. Also die Diskussion darüber, was wir wollen und wie wir uns die Zukunft vorstellen, muss, glaube ich, diese Unterschiede in der materiellen Existenz berücksichtigen.
Herr Daum hat sich, glaube ich, noch gemeldet. Ne?
Ja, also vielleicht zwei Sachen nochmal. Eine Sache zum Grundeinkommen. Das ist wirklich sozusagen mal so ein Projekt des Kapitals, tatsächlich ein Sozialsystem zu entwickeln, das deutlich flexibler ist, dass das Alte ablöst ein Stück weit und irgendwie besser passt zu dieser Plattformökonomie, auf der wir es wirklich mit monadisierten Einzelnen zu tun haben, die wie die Uber-Fahrer, die so oft zitiert werden, die praktisch wirklich als einzelne Mikrounternehmer einem System gegenüberstehen, das sie überhaupt nicht durchblicken. Andererseits, also ich sehe die Rolle der Gewerkschaften ein bisschen kritischer. Ich denke, die Gewerkschaften haben es in den letzten Jahrzehnten in Deutschland zugelassen, dass es ein Mehrklassensystem gibt innerhalb des Proletariats, in den Industriebetrieben und auch im Dienstleistungssektor. Also es hat da so ein Shift gegeben von, wir kämpfen eigentlich, wenn wir für Lohnerhöhungen und 35-Stunden-Woche zum Beispiel kämpfen, tendenziell auch für alle. Also das, was wir erreichen, das strahlt in die gesamte Gesellschaft aus. Wir repräsentieren alle. Das hat sich eigentlich geändert hin zu einem, wir vertreten die Interessen einer kleinen, privilegierten Klasse an Arbeitsplatzinhabern. Also Beispiel VW, 28-Stunden-Woche, 8% Lohnerhöhung, wenn ich mich recht erinnere, die gerade vereinbart worden sind. Das hat keinerlei Strahlkraft in die gesamte Gesellschaft. Das kommt beim Deliveroo-Fahrer, bei der Friseurin, beim Kindergärtner nicht mehr an.
Das ist ja die Frage, ne? Wir haben jetzt ein bisschen über diese organisierte Arbeitschaft gesprochen, die vielleicht Gewerkschaften auf ihrer Seite hat, die diesen digitalen Wandel gestalten und moderieren können. Sie haben jetzt dieses Prekariat angesprochen, also quasi Selbstständige, die für Mindestlöhne arbeiten, sehr untere sich Arbeitsverhältnisse haben, zum Teil Clickworker arbeiten, also sich auf Plattformen relativ simple Internetjobs suchen und irgendwo hinfahren und für einen Euro ein Foto machen oder für 3 Cent pro Klick irgendwelche Klamotten nach Farbe sortieren, wenn das der Algorithmus nicht mehr schafft. Die Frage ist ja, wie kann man die Interessen dieser Menschen wahren und organisieren. Ja, wenn wir Gewerkschaften als einen wichtigen Spieler in dieser Welt akzeptieren. Ich weiß, dass Gewerkschaften, Verdi etc. sich auch um diese Leute bemühen, ja, um diese Selbstständigen, um dieses Millionen von Selbstständigen. Aber Herr von Jock, wie kann man die denn reinholen in diesen Lass-uns-Digitalisierung-gestalten-Prozess?
Das sind zwei verschiedene Entwicklungen. Also was ganz spannend ist ja hier in Berlin zu beobachten, dass ja der Deliveroo und Foodora-Fahrer sich organisiert haben, aber nicht über die klassischen Gewerkschaften.
Also das sind so Lieferdienste für Nahrungsmittel, für Essen. Die fahren mit dem Fahrrad durch die Gegend und bringen Menschen das Essen.
Genau, und haben ja halt dieses, also man nennt es ja auch Kontingenzarbeitskräfte, weil sie eigentlich immer darauf warten, dass irgendwie Angebot und Nachfrage zusammenkommen. Sie haben, irgendwann kriegen sie diesen Anruf und dann geht es zur nächsten Lieferung. Dazwischen ist wieder diese leere Wartezeit, also dieses Zufällige, wann Arbeit entsteht. Und wurde auch in der Regel, was auch das Problem ist der Organisation, es gibt keinen Raum mehr. Ja, es gibt keinen örtlichen Raum mehr, wo diese Leute zusammenkommen. So, und deswegen diese quasi Selbstständigen, die aber eigentlich doch abhängig Beschäftigte sind bei eben diesen Lieferanten. Denen ist es aber hier in Berlin gelungen, sich über die eigentlich anarchistisch organisierte Freie Arbeiterunion zu organisieren und halt wirklich in den Widerstand auch zu gehen und diese Frage eben zu klären. Sind wir jetzt wirklich Selbstständige oder sind wir nicht eigentlich abhängig von der Plattform? Und ist die Plattform nicht eigentlich unser Arbeitgeber oder vermittelt uns das? Das sind ja auch neue Herausforderungen auch an die Gesetzgebung. Ja, einfach mal festzulegen, was ist eigentlich in der digitalen Ökonomie noch das Unternehmen? So, was ist der Kern des Unternehmens? Und was man da beobachten kann, ist, dass die Grenzen eigentlich immer enger gesetzt werden, so was eigentlich der Kern des Unternehmens ist. Und drumherum hast du halt so eine arbeitspolitische Peripherie, die nicht mehr unter die Sozial- und Arbeitsgesetzgebung fällt. Und ich glaube, hier ist dann tatsächlich auch der Arbeitgeber oder der Gesetzgeber gefragt, darauf Antworten zu
finden. Und das klarer zu definieren. Was ist ein Unternehmen? Wann sind Beschäftigungsverhältnisse sozialversicherungspflichtig, abhängig Beschäftigte? Aber da gibt es doch Regeln, aber die reichen nicht.
Ich würde sagen, die reichen nicht. Also jetzt gerade nochmal auf diese Foodora-Fahrer, da kann man sogar eigentlich sagen, so selbst aus der Theorie heraus sind es Arbeit oder sind Selbstständige. Ja? Die Produktionsmittel wie das Fahrrad sind in ihrer Hand. So, die fahren von einem Ort zum anderen und haben halt diese Plattform. Aber was sind die Produktionsmittel in der digitalen Ökonomie? Sind es nicht vielmehr eigentlich die Informationen? Sind das nicht gerade die Produktionsmittel? Und die sind halt sehr zentral, genau, eben in quasi Monopolen festgelegt.
Frau Meyer-Ahuja, wenn wir mal über diese, ne, Herr von Jorg hat es angesprochen, die neuen Produktionsmittel, Wissen, Informationen. Das heißt ja immer, das sind die neuen, quasi, das ist das neue Gold, das ist das, was zählt. Quasi das digitalisierte Wirtschaftsleben basiert mehr oder weniger allein auf dem Austausch von Wissen und von Informationen. Was heißt das denn in der Praxis? Wie verändert das in der Praxis unser Leben, die Art von Unternehmen, wie Herr von Jorg das angesprochen hat?
Ich bin nicht sicher, ob ich bei der Diagnose mitgehen würde, mhm, mit den neuen Produktionsmitteln. Also okay, vielleicht würde ich da einer klassischen Definition eher zuneigen, die davon ausgeht, dass Produktionsmittel tatsächlich mit Maschinen, mit Technik und so weiter zu tun haben. Und da werden dann die Grenzen vielleicht wirklich etwas unübersichtlicher an dem Punkt. Also wenn wir zum Beispiel über Software, über Algorithmen und so weiter reden, das sind bestimmte Techniken, in die investiert wird, die haben aber eine ähnliche Funktion, wie es vor 100 Jahren eben eine große Maschine hatte. Also von daher glaube ich, dieser Umschwung, dass wir jetzt quasi nur noch über das immaterielle Wissen reden würden, findet so nicht statt. Auf der anderen Seite ist Wissen, Qualifikation schon immer ein ganz wichtiger Produktionsfaktor gewesen natürlich, ne? Also das, was Arbeitende in den Produktionsprozess einbringen. Deswegen bin ich ja einigermaßen sicher, dass es auch in Zukunft in der Wirtschaft nicht ohne Menschen gehen wird. Also da, glaube ich, ist die Veränderung vielleicht nicht so dramatisch, wie wir das teilweise gewöhnt sind.
Also dass quasi das Software und Datenbanken und lernende Maschinen so die neuen Autoroboter sind oder die neuen Fabrikroboter. Letztlich Produktionsmittel, die schon zentral und monopolistisch von einem Unternehmen für die Arbeiter verwaltet werden.
Ja, Sie haben also, wenn Sie sich Geschichte des Kapitalismus anschauen, immer die Tendenz, also bestimmte Teile des Arbeitsprozesses, die von Arbeitern, Arbeiterinnen, abhängig Beschäftigten, wie auch immer wir sie nennen wollen, aufgeleistet wurden, zu ersetzen durch den Einsatz von Maschinen. Und was wir momentan erleben, ist die nächste Runde in dieser Entwicklung. Das hat immer mit einigermaßen großen Verwerfungen zu tun gehabt. Also mit der Frage, wie sichert man diejenigen ab, die jetzt ihre Arbeitsplätze verlieren? Wie sorgt man dafür, dass abhängig Beschäftigte in diesen Arbeitsprozessen zum Beispiel in die Lage versetzt werden, weiterhin einigermaßen selbstbestimmte Arbeit zu leisten? Dass es möglich ist, weiterzulernen in diesen Arbeitsprozessen. Also worüber wir ja seit ja, ein, zwei Jahrzehnten sehr intensiv diskutieren mit lebenslangem Lernen und so weiter. Das wird natürlich in Zukunft nicht unwichtiger werden. Aber an der Stelle sehe ich momentan keinen qualitativen Bruch, wo ich jetzt sagen würde, da haben wir es mit völlig neuen Dynamiken zu tun, die wir aus den letzten Jahrzehnten nicht kennen.
Ah, das ist interessant. Ich glaube, Herr Daum sieht das ein bisschen anders. Also Sie haben ja in Ihrem Buch auch geschrieben, dass Wissen und Informationen Maschinentechnologie eben nicht, vielleicht nicht verdrängt, aber zumindest in den Hintergrund drängt und dass es eben ein Primat der Information gibt und dass man alles diesem Primat unterordnen muss. Was heißt denn das?
Ich glaube schon, dass wir es mit dem Paradigmenwechsel oder einem wirklich qualitativen Umbruch zu tun haben hin zur Plattformökonomie. Ich möchte ein Beispiel bringen aus China. Die chinesische Regierung hat vor 2 Jahren angekündigt, dass sie im Zuge ihrer Entfossilisierungspolitik knapp 2 Millionen Beschäftigte in der Kohle- und Stahlindustrie, also richtig klassische Stahlarbeiter, Lohnabhängige, die in die Mine einfahren und mit ihren Händen und so weiter, die werden entlassen, weil eben wegen des Umbaus weg von den fossilen Energieträgern in China, wie gesagt, knapp 2 Millionen, also Wahnsinnsdimensionen. Und das, was sie aus diesen machen wollen, aus diesen knapp 2 Millionen Menschen ist, der Plan ist, sie zu Mikrounternehmern in der Plattformökonomie spezifisch, sie zu Didi-Fahrern umzuschulen. Didi ist das chinesische Uber-Pendant, also ist praktisch eine Fahrtvermittlungsplattform. Das heißt, die chinesische Führung möchte aus diesen klassischen Lohnarbeitern im Industriesektor selbstständige Plattformunternehmerinnen machen, die mit ihrem eigenen Auto selbstständig Fahrten organisieren, Fahrten damit Geld verdienen.
Aber nur weil die bei einem Fahrdienst arbeiten, heißt es ja nicht, dass sie selbstständig sind. Also die könnten ja auch ganz normal festangestellt sein. Über eine App kann man sich ein Didi-Auto rufen und es kommt halt ein festangestellter Fahrer, Fahrerin, sozialversichert. Nur, dass es diesen neuen Job gibt, heißt ja nicht, dass er dieses neue Arbeitsverhältnis materialisieren muss.
Genau, aber an dem Punkt, soweit ich weiß, kopieren die Chinesen schon das erfolgreiche Modell von Uber. Und ich habe mal einen Uber-Fahrer interviewt oder so, also der hat diese neue Rolle total angenommen. Also der kennt seine Bilanz, der überlegt sich, wann fährt er nicht.
Aber was ist daran so schlecht? Also ich meine, wir reden jetzt immer über die Nachteile natürlich auch, so diese Atomisierung von Arbeitsverhältnissen. Ja, jeder Arbeit wird in so kleine Stücke zerhackt, dass sie auch noch in so kleine Tageslücken reinfällt. Ja, man macht irgendeinen Job und dann kann man nochmal eine Stunde für Überfahren oder man macht nochmal 10 Minuten. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die dann studieren und dann irgendwie nochmal eine halbe Stunde sich an den Rechner setzen und irgendwelche Hemden da wegklicken für irgendeinen Dienst und da 10 Cent kriegen pro Klick oder so. Und die sind damit dann ganz happy, weil die 200-300 Euro im Monat dazu verdienen können und sich das irgendwie so ganz gut einfügt in ihren Alltag. Und was ist das Problem an dieser neuen Art der sehr kleinteilig organisierbaren durch Digitalisierung Arbeit, Herr von Jörg?
Es ist ja auch so, dass diese Grundidee all dieser Entwicklungen wie Uber, Airbnb etc., ne? Also diese neuen Apps, die ist ja erstmal eine unheimlich sympathische Idee. Ja, so sehr, sehr alltagspraktisch, also bei Uber auch. Ich fahre mit meinem Auto ohnehin eine Strecke und erfahre dann über die App, ob irgendjemand die gleiche Richtung nehmen möchte und kann diese Person mitnehmen. Oder Airbnb, ich habe halt meine Wohnung, ich habe da ein Zimmer frei oder ich verreise irgendwie in Urlaub und was soll die Wohnung in der Zeit leer stehen, also kann ich sie in der Zeit untervermieten. Das Problem ist, dass halt diese, und das sind erstmal Chancen, ja, also das ist eine nette Lebensweise, die, denke ich, alle irgendwo schon mal genutzt haben heutzutage und die irgendwie oft eine Win-Win-Situation sein kann. Das Problem ist, dass es eingebettet ist halt schon auch in die Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre, die mit einem zunehmenden Sozialabbau hergegangen ist und das halt ein Großteil der Leute, dass sich jetzt die Logik umgekehrt hat. Ja, also Uber-Fahrer sind halt nicht mehr diejenigen, die ohnehin mit dem Auto irgendwo hinfahren und jemanden mitnehmen wollen, sondern es sind Leute, die tatsächlich nur noch mit dem Auto herumfahren, um irgendwelche Leute mitzunehmen. Sie haben es halt zu ihrem Beruf gemacht. Aber ohne jegliche soziale Absicherung. Ne? Oder auch Airbnb. Es ist oft, auch in Berlin irgendwie so, ist ja teilweise schon so, hier wird es jetzt versucht einzudämmen, aber es sind oft so, Leute können sich eigentlich ihre Wohnung nicht mehr leisten. Also auch ich habe schon mal in solchen Airbnb-Unterkünften mich eingebucht irgendwie so und dann festgestellt, oh Gott, ich bin hier gerade in einer Wohnung drin, wo ich in dem Schlafzimmer schlafe, während die dreiköpfige Familie im Kinderzimmer schläft, weil sich die Mieten in diesem Ort nicht mehr leisten kann. So, und das ist halt diese sozialen Verhältnisse, die es halt schwierig machen, wo man halt denkt, ich bräuchte mal eine gewisse Lösung. Und es sollte nicht die Logik sein, dass man sich jetzt über diese neuen digitalen Plattformen in seiner Prekarität irgendwie einrichtet. Das ist eine Möglichkeit, die funktioniert, aber die eben auch dazu führt, dass man halt mit Airbnb das Beispiel bis in die Wohnzimmer hinein seine Lebensweise ökonomisiert.
Frau Meyer-Ahuja, Sie haben sich ja auch damit beschäftigt, wie sozusagen sich die Arbeit unter diesen Bedingungen verändert. Ein Kontrollsystem, das haben Sie angesprochen, das natürlich wahnsinnig gut zu kontrollieren ist, wer wie seine digitale Arbeit verrichtet. Aber das, was wir hier ja gerade gehört haben, keine soziale Absicherung für bestimmte Arbeiten in dieser digitalisierten Ökonomie, das klingt für mich so, als könnte man das regeln. Als könnte man sagen, ja, auch selbstständige Uber-Fahrer oder Lebensmittelfahrer müssen halt zwangsweise in irgendeiner Sozialversicherung, in einer staatlichen Sozialversicherung mitversichert sein und kriegen dann eben auch Leistungen, wenn sie krank werden. Das scheint mir ein kompliziertes, aber doch machbares Problem oder eine machbare Lösung für dieses Problem zu sein. Oder vergessen wir da irgendwas?
Ich denke schon, dass das eine machbare Lösung für das Problem wäre. Das Problem ist nur, wie setzt man das durch? Wir haben ja seit einiger Zeit, also seit langer Zeit, die Diskussion darüber, wie man mit der wachsenden Zahl von Alleinselbstständigen umgeht, die formal Unternehmer, Unternehmerinnen sind, aber faktisch keine Beschäftigten haben und oft sehr wenig Einkommen haben, sodass es zum Beispiel nicht möglich ist, wie man das von Unternehmerinnen erwarten würde, dass sie für ihre eigene Alterssicherung zurücklegen. So, die Diskussion läuft jetzt seit einiger Zeit. Sollte man für all diese Menschen irgendwie eine Sozialversicherung auflegen? Das Problem ist nur, wenn man die Sozialversicherung auflegt, und zwar nach dem Modell, wie wir das in Deutschland haben, also anteilige Beiträge von Seiten der Beschäftigten und von Seiten der Unternehmen oder in dem Fall der Auftraggeberinnen, dann würde die neue Selbstständigkeit ihre ökonomische Funktion verlieren. Denn wir haben es in vielen Bereichen einfach mit Outsourcing-Prozessen zu tun. Also Leute werden nicht mehr fest angestellt, sondern üben zum Beispiel ihre Tätigkeit, die sie vorher schon hatten, als Selbstständige aus. Wir sehen das im Bereich der Hebammen, wir sehen es im Bereich von Grafikdesign, bei Agenturen und so weiter. Die neuen Plattformökonomien machen da jetzt auch keine große Ausnahme.
Aber ist das nicht aber die Logik vom Mindestlohn, dass die Industrie klagte, also wenn wir einen Mindestlohn kriegen, dann funktioniert unser ganzes Business hier nicht mehr, weil wir höhere Löhne zahlen müssen. Und als, weiß nicht, unter Bismarck die Sozialversicherung eingeführt wurde, haben auch alle geklagt, dass sie jetzt irgendwie, dass die Industrie sich an der Sozialversicherung der Arbeitnehmer beteiligen soll. Aber wenn das der allgemeine Rahmen in einem Land ist und für alle gilt, passt sich dann nicht das Preisgefüge und die Ökonomie dieser Plattform daran an?
Ja, selbstverständlich ist das so. Und ich meine, Sie weisen ja zu Recht darauf hin, dass die Unternehmen auch unter Bismarck geklagt haben, dass man sich die Sozialversicherung nicht leisten kann. Es ist aber tatsächlich eine Frage, wie man gesellschaftlichen Reichtum zwischen Kapital und Arbeit in dem Zusammenhang verteilen will. Und das sind grundsätzliche Fragen. Was wir sehen in den letzten Jahrzehnten, ist eine Tendenz, in der Unternehmen die Strategie fahren, immer mehr Arbeiten auszulagern. Und wenn wir jetzt über die Clickworker zum Beispiel reden, müssen wir uns das auch vergegenwärtigen. Also Sie haben vorhin darüber so diskutiert, dass es ja nun auch nett ist, in seiner Freizeit bestimmte Tätigkeiten zu erledigen und so weiter. Was wir aber sehen, ist, dass zum Beispiel bei den großen Softwarekonzernen, bei großen IT-Konzernen die Tendenz die ist, Plattformen aufzulegen, ein bestimmtes Arbeitspaket dort auszuschreiben und Menschen in aller Welt bewerben sich auf dieses Paket, was konkret bedeutet, dass sie programmieren. Und dann anschließend wird ausgewählt, welche Lösung man denn nutzt. Alle anderen haben umsonst gearbeitet. Das ist natürlich eine neue Form von Outsourcing, die also aus Unternehmenssicht ungeheuer attraktiv ist. Ne? Man hat sehr viel unbezahlte Zusatzarbeit, kann sich die besten Lösungen aussuchen am Ende, ohne in die Arbeitskraft investieren zu müssen. Ist aber meines Erachtens nicht im Interesse von einer gesellschaftlichen Entwicklung, die irgendwas mit sozialer Absicherung zu tun hat. Und ich finde, da schließt sich jetzt auch noch mal der Kreis zu der Diskussion, die wir jetzt vorhin hatten. Spielen jetzt eigentlich Maschinen weniger große Rolle? Wird das Kapital unwichtig und steht die Information oder das Wissen im Mittelpunkt? Ich glaube, dass, wenn wir uns nur diesen Bereich anschauen, Programmierer, Programmiererinnen, zu denen ich auch relativ lange gearbeitet habe, da entscheidet der Zugang zu Kapital, zu Unternehmensstrukturen, zu bestimmten Netzwerken darüber, welche Tätigkeit man ausübt und zu welchen Konditionen. Also ob ich Softwarepakete entwickle, zum Beispiel, hängt davon ab, ob ich in einen von diesen großen westlichen Softwarekonzernen Eingang finde. Wenn ich in Indien sitze, wo die Unternehmen das Kapital teilweise nicht haben, dann mache ich eben gering qualifizierte Software-Dienstleistungen oder bin als Crowdworker, Clickworker unterwegs. Deswegen glaube ich, ist diese Betonung, das Wissen ersetzt die Maschine und ersetzt die Kapitalien, ist nicht so ganz überzeugend.
Also das Bild, was da bei mir entsteht, wenn Sie das so schildern, ist eigentlich eins so aus dem, weiß ich nicht, aus dem 19. Jahrhundert, als große Kohleminenbetreiber einfach gesagt haben, wir haben hier Jobs und es gibt ein Überangebot an Arbeitskräften und wir nehmen die, die am stärksten sind und am billigsten sind und wenn die durch sind und nicht mehr arbeiten können, dann werfen wir sie raus und dann kommen die nächsten. Und mir scheint, wenn was Sie so schildern, dass in große Industriebetriebe, Unternehmen momentan in der Lage sind, ein ähnliches System durch Digitalisierung global wieder aufzuziehen, dass sie sagen, wir haben hier bestimmte Tätigkeiten, da ist ein gewisses Fachwissen erforderlich, aber durch Internet, Digitalisierung, Dezentralisierung können wir das einfach ausschreiben und wir haben ein großes Heer an Willigen, an Fähigen und aber ohne denen irgendwie entgegenzukommen, ohne sie irgendwie abzusichern, picken wir uns einfach die Besten raus und der Rest ist uns egal. Und dass wir in so einer quasi präindustriellen Ära wieder sind, was die Arbeitsrechte angeht.
Nee, ich glaube, das würde ich so nicht unterschreiben. Auf der einen Seite ist das Phänomen, ist das Problem, dass wir eben nicht im 19. Jahrhundert sind, sondern wir bewegen uns in einer Zeit, die zum Beispiel der Robert Castell als die Unsicherheit nach der Absicherung bezeichnet. Also das heißt, in einem Land wie Deutschland, wenn wir hier mal kurz verweilen wollen, gibt es ein soziales Sicherungssystem, was die Erwartungen von Menschen daran, was eine gute Arbeit, was ein gutes Leben ist, ziemlich nachhaltig prägt. Das heißt, wenn wir heute über Prekarisierung, Alleinselbstständige reden, die ihre Existenz nicht sichern können, dann leben die in einem Umfeld, in dem andere Standards gelten und über Jahrzehnte andere Standards gesetzt worden sind. Das ist der erste Riesenunterschied, ne, zum 19. Jahrhundert.
Verstehe ich.
Wenn wir uns jetzt aber anschauen, wie funktioniert die deutsche Wirtschaft, wie funktionieren die Unternehmen, dann kann man meines Erachtens schon feststellen, dass es eher eine Polarisierung gibt, wie wir sie am Anfang in der Sendung ja auch diskutiert haben. Dass sie auf der einen Seite Beschäftigtengruppen finden, die immer stärker in so einer Situation Alleinselbstständigkeit, ausgelagerte Tätigkeiten, Hire- und Fire-Jobs und so weiter gedrängt werden. Auf der anderen Seite haben sie aber auch einen größeren Teil der Wirtschaft, der anders funktioniert und wo es nach wie vor darum geht, Arbeitskraft langfristig an sich zu binden, zu qualifizieren und so weiter. Ich wüsste kein Unternehmen in keiner Branche, was rein auf sehr kurzfristigem Arbeitseinsatz, voller Digitalisierung und so weiter operieren könnte. Das muss man sich wirklich ganz genau anschauen. Die Gefahr, die ich im Moment sehe, ist, dass die Diskussion darüber, dass in Zukunft alles automatisiert oder auf Clickwork-Basis organisiert wird, dazu führt, dass auch die Beschäftigten, die eigentlich das Potenzial hätten, Gegenwehr zu leisten gegen entsprechende Unternehmensstrategien, in so eine Hilflosigkeit, in so eine Ohnmachtssituation gebracht werden. Und da, finde ich, hätten wir als Sozialwissenschaftlerinnen zum Beispiel auch die Verantwortung, genau zu analysieren, wie weit es dann eigentlich gehen kann und wie weit Unternehmen mit solchen Strategien überhaupt kommen könnten.
Herr Daum hatte sich noch gemeldet.
Ja, also ich finde diese Idee, diese Parallele zum Frühkapitalismus eigentlich ganz gut. Also ich spreche auch vom digitalen Frühkapitalismus, weil ich denke, es gibt tatsächlich Parallelen. Ich denke, dass sich ein neues Reproduktionsmodell auf Seiten des Kapitals entwickelt, nämlich der Plattformkapitalismus mit ganz vielen Auswirkungen, nicht nur auf Arbeit, sondern auch auf Subjektivität. Und ich denke auch, dass das Kapital seine Siege errungen hat und erringt auch in der Geschichte, weil es eben passende Subjektivitätsmodelle zu seinen Verwertungsmodellen auch entwickelt hat.
Was meinen Sie damit? Das müssen wir erklären.
Ja, also der Arbeiter, der Industriearbeiter, der stolz war auf seine Arbeit, der Werte wie Disziplin, pünktlich zur Arbeit erscheinen, gute Arbeit machen, Solidarität, Treue zum Unternehmen, das ist ein Subjektivitätsmodell, also ein Wertekanon, eine Lebenswelt, die perfekt passt zum Fließband, sage ich jetzt mal so punktuell. Und heute haben wir es mit Plattformen zu tun, Stichwort Uber zum Beispiel, Deliveroo. Und wir sehen in den letzten Jahren, Jahrzehnten parallel dazu die Entwicklung einer Subjektivität, also eines Modells, digitale Bohème, haben das mal Sascha Lobe und Holm Friebe genannt, von Leuten, die flexibel sind, die ihr eigenes Leben in den Griff haben wollen, nicht-lineare Arbeitsbiografien, lebenslanges Lernen, initiativ sein, unternehmerisch handeln, risikobereit sind oder so. Diese ganze Palette an Bedürfnissen eigentlich von dieser Plattformökonomie internalisieren, selbst leben. Und ich denke, das muss man auch respektieren. Das hat ja auch viele Freiheiten.
Wollte ich sagen, was ist daran schlecht? Also das ist ja nicht aufgezwungen.
Absolut. Also ich möchte jetzt noch ein kurzes historisches Beispiel bringen, um zu sagen, dass ich denke, wir sollten das also nicht versuchen, in das Prokrustis-Bett der alten Normalarbeitstags-Lohnarbeitssache reinzupressen. Der sozialdemokratische Arbeitsminister Ehrenberg hat in den 70er Jahren schon so ein ähnliches Phänomen entdeckt. Er hat gesehen, es gibt im künstlerischen Bereich, im journalistischen Bereich ganz viele Leute, die sind selbstständig, sind aber nicht sozial abgesichert und haben keine, sagen wir mal, große Bargaining Power, also Verhandlungsmacht oder so. Was machen wir? Also anstatt zu sagen, die Leute sollen doch jetzt auch sich fest anstellen lassen, hat er gesagt, wir entwickeln die Künstlersozialkasse, die praktisch die Selbstständigen in ihrer Selbstständigkeit belässt und sie aber trotzdem teilhaben lässt an einem Sozialsystem. Und ich denke, das brauchen wir jetzt auch. Also wir brauchen die Möglichkeit, Sozialsysteme für die Leute, die auf den Plattformen so arbeiten, wie es einfach gerade dieser Trend ist.
Also stimmt, dieses Stichwort Künstlersozialkasse ist ganz interessant. Vielleicht für die, die das nicht wissen, das sind letztlich eine Sozialversicherung für Künstler, Journalistinnen, eigentlich klassische freischaffende Selbstständige, wo die betreffenden Künstler, Künstlerinnen ihren Anteil, ihren Arbeitnehmeranteil sozusagen in eine Sozialversicherung der Künstler Sozialkasse einzahlen, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Krankenversicherung und deren Arbeitgeberanteil, den es ja so erstmal nicht gibt als Selbstständiger, der für viele Auftragnehmer arbeitet, den zahlt zum großen Teil der Staat und eben auch die diversen Arbeitgeber, für die man eben so arbeitet. Also das ist ein Modell, wie man eigentlich klassisch kleinteilig Selbstständige sozial versichern kann und was für die, die davon profitieren, ein extremer Vorteil ist. Ich würde nochmal jetzt auf diesen Begriff Zeitwohlstand zu sprechen kommen, um den sich Herr von Jorg kümmert, weil das ja hier auch so ein bisschen durchklingt. Ne? Also es gibt mehr Autonomie in diesen digitalen Arbeitsverhältnissen. Es wurde beschrieben. Was ist denn Ihr Konzept des Zeitwohlstands? Das klingt ja erstmal nach einem ganz positiven Konzept, von dem man durchaus profitieren kann.
Also erstmal ist ja das eine schöne Sache. Wir haben diese digitalen Technologien, die uns erstmal versprechen, irgendwie auch schon wie E-Mail, Smartphones und so weiter, ne, sehr effizient irgendwie so und sehr schnell viele Dinge abarbeiten zu können. Und das wäre ja erstmal logisch, dass damit, oder würde man so implizit annehmen, dass damit ja auch eine gewisse Entschleunigung einhergehen könnte. Also was mache ich denn mit dieser gewonnenen Zeit, wenn ich irgendwie viele Dinge auf einmal erledigt habe? Es ist aber eben vielfach zu beobachten, dass wir halt jetzt vielfach flexibler sind, irgendwie souveräner mit unserer Zeit umgehen können, also auch die Werte, die Sie gerade hochgestellt haben, ja, dass eben das auch die Vorteile sind und man ja auch nicht mehr zurück möchte in so einen klassischen 9-to-5-Job irgendwie so, in dem ich irgendwie meine Zeit irgendwie klar strukturiert ist und kontrolliert ist und ich mit der Stechuhr arbeite. Aber gleichzeitig lässt sich halt beobachten, dass diese neu gewonnene Freiheit in der Regel ja mit gewissen Zeit-Rebound-Effekten einhergeht.
Was heißt das?
Zeit-Rebound-Effekte. Da unterscheidet man halt zwischen genau immer den direkten und den indirekten Effekten. Also direkt ist erstmal, dass ich eben durch diesen Prozess Zeit einsparen zu wollen, im Grunde am Ende eigentlich eher zu einer Zeitverdichtung habe und eben weniger Zeit zur Verfügung habe. Also ich mache
mal ein Beispiel.
Ich versuche irgendwie durch, das klassische einfache Beispiel, wo die meisten wahrscheinlich auch was ankommen können, ist der E-Mail-Verkehr. Und ich versuche einfach über E-Mail-Kommunikation Zeit einzusparen, anstatt jetzt irgendwie einen langen Brief zu schreiben, schreibe ich eine schnelle E-Mail. Also im ersten Moment führt es natürlich dazu, dass ich Zeit einspare. Ja, also ich schreibe an meine 10 Briefe, mache ich jetzt 10 E-Mails, bin in einer Stunde fertig und habe nicht mehr irgendwie 6 Stunden dran gearbeitet. Das geht dabei einher mit so einer allgemeinen Erwartungserweiterung in der Gesellschaft und einer sozialen Beschleunigung auch. Ja, so die Erwartung, auch ich mache Lehre irgendwie so an der Uni, irgendwie so die Erwartung von Studierenden innerhalb von spätestens 24 Stunden auf eine E-Mail geantwortet hat, die ist halt inzwischen da. So bei einem Brief hat man auch mindestens diese 3 Werktage, die man an Pause hat. Also hier hat man eine gewisse Beschleunigung, die damit einhergeht. Also so ein Zeit-Rebound-Effekt, weil diese Zeit, die ich halt eigentlich eingespart habe oder so, wieder zurückkommt. Ja, also wie beim Rebound kommt das letztlich vom Basketball. Ne? Also ich werfe an den Korb und der Ball kommt halt auch wieder zurück. Indirekt hat das wiederum auch starke Effekte auf unsere nachhaltigen Lebensweisen. Meine Zeit wird zunehmend ökonomischer gestaltet, was sich auch im Privatleben und in sonstigen Konsumweisen ausdrückt. Also ich versuche eben auch im Privatleben meine Zeit ökonomischer zu gestalten, weil Zeit halt zunehmend effizienter geworden ist und sich diese Logik überträgt. Also auch und, da ein Beispiel vielleicht.
Ja genau, weil Zeit ja auch ein Euro Preisschild draufgeklebt genau, bekommt. Ne? Also wenn man selbstständig ist und im Prinzip den ganzen Tag arbeiten kann, dann ist jede Stunde, die man nicht arbeitet, hat Opportunitätskosten, kostet Geld.
Ja, und das erhöht sich. Genau dieser Preis erhöht sich durch Flexibilisierung. Dadurch, dass wir zunehmend in vielen Bereichen Vertrauensarbeitszeit haben, wo Zeit gar nicht mehr konkret erfasst wird. Was letztendlich aber halt dann den Minutenpreis enorm erhöht, weil einfach jede verschwendete Minute letztendlich eine wertlose Minute ist. Ne? Was anders ist bei einer Stechuhr, da ist ganz klar, ich arbeite meine Zeit ab und werde halt irgendwie gleichmäßig bezahlt. Hier durch die Flexibilisierung und Vertrauensarbeitszeit erhöht sich halt der Wert meiner einzelnen Stunde. Und das überträgt sich in die Freizeit. Also so Prozesse, was man dann eben auch im Urlaub versucht, möglichst effizient mit seiner Zeit umzugehen. Oder was eine Kollegin mir meinte, irgendwie so, dass sie in Italien war mit ihren Kindern. Und dann sind sie mit dem Taxi gefahren und sie hat dann ihre Kinder so gesagt, ja, schnell, 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 wir müssen jetzt alle ins Auto einsteigen, um noch zum Strand zu fahren. Und dann der Taxifahrer meinte so, ja, aber warum denn schnell? Ist doch Urlaub irgendwie so. Was ist denn das? Und wo sie so aufgefallen ist, ja, sie hat so diese Zeitökonomie aus ihrem Arbeitsalter komplett übertragen in ihr Privatleben und halt da eben zunehmend auch diese Effizienzkriterien verfolgt. Und das ist halt dieser Zeit-Rebound-Effekt, wie wir ihn beschreiben bei uns im Projekt und den wir genauer untersuchen wollen.
Also jetzt so gegen Ende der Sendung, vielleicht kristallisieren sich für mich so zwei so große Linien raus. Das eine ist, was sozusagen die Arbeitsverhältnisse in der Gesellschaft an sich angeht. Das Verhältnis von, wir haben das oft geschildert, einer gut ausgebildeten, vielleicht festangestellten, abgesicherten Elite und einem großen Heer prekär beschäftigter, selbstständiger mehr oder weniger. Und da ist die Frage, wie kann man die zum Beispiel absichern sozial? Und es gibt aber auch sozusagen Veränderungen durch digitalisierte Arbeitswelten im persönlichen Bereich, die Sie jetzt beschrieben haben. Also selbst wo Menschen, die eigentlich, sagen wir mal, gut zu tun haben, vielleicht auch zufrieden sind mit ihrer Arbeit, sich aber so ein bisschen in die Tasche lügen mit dieser vermeintlichen neuen Freiheit und dieser Souveränität, de facto aber dann mehr arbeiten, enger getaktet arbeiten, überwachter arbeiten, wie Frau Meyer-Huth das gesagt hat. Das sind so ein paar Szenarien, die sich, sagen wir mal, so als Folge dieser Digitalisierung für mich jetzt hier so rausgeschält haben. Über diesen gesellschaftlichen Aspekt, potenzielle Absicherung, haben wir gesprochen. Wie lässt sich denn aber vielleicht digitalisierte Arbeit so in dem Sinne, wie Sie das geschildert haben, besser, effizienter gestalten? Wie kann man da tatsächlich Freizeit sichern? Wie kann man tatsächlich Auszeiten sichern? Wie kann man tatsächlich diese, sagen wir mal, tief hängenden Früchte, die ja eigentlich da sind, einfacher ernten?
Was ich ein interessantes Konzept finde und was für mich auch in die richtige Richtung geht, ist wirklich mehr zu denken, so okay, Zeitwohlstand im Job. Wie kann man es da realisieren?
Ja. Wie kann man gute Jobs kreieren, was das angeht?
Ja, oder was eben auch letztendlich in diesem Kontext gute Arbeit diskutiert. Ja. Und ich finde eigentlich ganz spannend, was in eine Richtung geht, auch wenn es vielleicht gar nicht so sehr mit Digitalisierung zu tun hat, ist eigentlich auch dieser Tarifauseinandersetzung hier an der Charité in Berlin, wo tatsächlich nicht für mehr Lohn oder sogar mehr freie Zeit gestritten wurde, sondern letztendlich kann man sagen, für eine Senkung der Produktivitätsrate, dass man gesagt hat, wir wollen einen höheren Personalschlüssel, ja, also weniger Patienten pro Person, um eigentlich zunehmend entschleunigter, um im Alltag zu kommen, auch wieder Resonanzbeziehungen zu den Patientinnen und Patienten aufbauen zu können.
Und das ist ein hoher Bedarf. Das zeigen ja auch Untersuchungen. McDonald's, glaube ich, hat so eine große Studie gemacht unter Jugendlichen. Was sind so eure Bedürfnisse? Wonach sucht ihr eure Jobs aus? Und da geht es immer weniger um Geld und Wohlstand und Karriere, sondern immer mehr um Zeit haben für Familie, Freizeit, weniger arbeiten müssen. Und die Kinder oder die Jugendlichen kommen zum Job und fragen als erstes, wann es denn Urlaub gibt und so. Also da scheint sich auch wirklich ein großes, großes Bedürfnis breit zu machen. Frau Meyer-Huth, an Sie auch nochmal die Frage, wie lassen sich denn gute Jobs kreieren?
Ja, ist natürlich eine schwierige Frage, aber ich glaube, man muss sich vielleicht bewusst machen, wo die Bedürfnisse von Arbeitenden auch tatsächlich liegen. Also wir hatten vorhin so ein bisschen die Diskussion darüber, dass man früher einem Unternehmen treu und stolz auf die Arbeit war. Ich würde sagen, so war das unter Fließbandbedingungen auf keinen Fall, während man heute flexibel sein muss und unternehmerisch handeln will. Die Grundfrage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, ist doch aber, wer entscheidet eigentlich? Es geht nicht darum, ob man flexibel oder kreativ sein möchte. Das wollten Arbeitende zu allen Zeiten. Die Frage richtet sich jetzt aber darauf, unter welchen Bedingungen ist man das? Und kann ich zum Beispiel, wenn wir über Arbeitszeiten reden, selber Entscheidungen darüber treffen, wann ich arbeite, wie viel ich arbeite und so weiter? Worüber wir vorhin geredet haben, sind ja im Prinzip indirekte Steuerungsformen, zum Beispiel in Bezug auf Arbeitszeit, die dazu führen, dass sich Vorgesetzte nicht mehr voll einmischen in die Frage, wann und wo gearbeitet wird, sondern Rahmen setzen und sagen, egal wie ihr das macht, zu einem bestimmten Zeitpunkt muss das Ergebnis da sein.
Das klingt doch ganz gut eigentlich, oder?
Das klingt ganz gut. Die Erfahrung ist allerdings, dass es mehr Druck durch mehr Freiheit ist, wie die Kollegen Peters und Klissmann vor vielen Jahren schon betont haben, weil es nämlich dazu führt, dass die Freiheit, die man im ersten Moment wahrnimmt, die viele Beschäftigte auch schätzen, umgesetzt wird in ein hohes Maß an Selbstdisziplinierung, in ein hohes Maß an Druck auf Kollegen, in den Projektteams und so weiter. Und die grundsätzliche Frage, die man stellen müsste, ist, wer entscheidet über die Rahmenbedingungen? Das ist nämlich aus der freien Gestaltung normalerweise ausgeklammert, darüber zu entscheiden, welche Zeitspielräume man hat, welche Ressourcen man hat und so weiter. Und ich denke, wenn wir jetzt darüber reden, wie kann gute Arbeit in Zukunft aussehen und wie kann man die unter neuen Bedingungen auch schaffen, würde ich vielleicht zu einer leicht anderen Einschätzung kommen. Ich glaube schon, dass Arbeitszeitregulierung, sowas wie kurze Vollzeit, ein wichtiges Instrument wäre, um Strukturen, Rahmenbedingungen zu definieren, die es Beschäftigten auch wirklich ermöglichen, nach ihren eigenen Standards ihr Arbeitsleben zu gestalten. Denn das ist in den letzten Jahren nicht passiert. Flexibilisierung hieß im Grunde genommen immer flexibler anpassen an Vorgaben, die Unternehmen setzen. Das ist meines Erachtens nicht der Weg, der uns zu guter Arbeit führt.
Ja, also ich würde gerne nochmal auf das bedingungslose Grundeinkommen zu sprechen kommen, und zwar nicht in seiner neoliberalen, flexibilisierenden, das unternehmerische Selbst unterstützenden Variante, die jetzt gerade so en vogue ist, sondern in seiner emanzipatorischen. Und die sagt, eine Möglichkeit, die das Grundeinkommen bietet, ist, dass ich als Einzelner, als Individuum sagen kann, nee, den Job mache ich nicht, weil die Arbeitsbedingungen nicht gut sind, weil es moralisch nicht rechtfertigen kann, etc. Das ist problematisch, weil das so ein bisschen wie so eine Konsumentscheidung ist. Also der Einzelne muss dann irgendwie Entscheidungen treffen. Ich würde gerne dahin kommen, dass wir gesellschaftliche Diskussionen darüber führen, welche Tätigkeiten wir wollen, welche Produktionen wir haben wollen und welche nicht. Und da würde zum Beispiel aus meiner Perspektive daraus folgen, dass wir bei Volkswagen keine Diesel-SUVs mehr produzieren, dass wir damit einfach aufhören. Und das würde jetzt natürlich die Opposition von denjenigen, die dort einen Job haben, die dort eine Erwerbsarbeit haben oder so, ganz bestimmt hervorrufen, weil damit sofort deren Existenz bedroht wäre. Deshalb nochmal mein Plädoyer dafür, die Entkopplung von Existenz, Überleben, aber auch nicht einfach nur auf dem sozialen Minimum darben, sondern wirklich Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, das zu entkoppeln von der Erwerbstätigkeit, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt, um aus der imperialen Lebensweise, aus diesem Hauptsache Arbeitsplätze, Hauptsache Produktion, Hauptsache mehr, damit wir alle Arbeit haben und damit die Räder rollen, von dieser Wachstumsideologie auch mal wegkommen.
Herr von Jörg, Sie haben das letzte Wort.
Eigentlich wollte ich jetzt auch noch mal darauf kurz erwidern, dass das Problem ja ist, wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen einführen. Die Frage ist, wo finden dann gesellschaftliche Verteilungskämpfe eigentlich statt? So, die momentan doch immer noch stark stattfinden eigentlich zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, organisiert über Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Und wir ja ohnehin schon das Problem haben im Zuge der Digitalisierung, dass wir eine zunehmende Umverteilung haben eigentlich von Lohneinkommen hin zu Kapitaleinkommen. Und wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen einführen würden, dann würde sich das zunehmend verschärfen, weil dann eigentlich diese Verteilungskämpfe um Lohnarbeit, um eben Arbeitseinkommen wegfallen würden. Deswegen glaube ich, und das ist auch meine abschließende These, dass wir eigentlich viel stärker gucken müssen, okay, wie kriegen wir denn die Arbeitsverhältnisse so umgestaltet, dass wir diese Fragen, die Sie aufgeworfen haben, die ich absolut richtig und wichtig finde, dass wir die aber in diesen Arbeitsprozess reinbekommen. So wie jetzt zum Beispiel in der IG Metall-Tarifvertrag in Baden-Württemberg, wo einfach gesagt wurde, naja, Pflegezeit ist auch etwas, was in Tarifverträge reingehört. Ja? Oder was ist denn irgendwie mit politischen Demokratiezeiten? So, ist das nicht auch etwas, was man sagen kann, das ist auch Teil des Arbeitslebens irgendwie so. Wie Bildungsurlaub, wo wir es schon irgendwie kennen, das ist was durchgestrittenes, was an sich erstmal mit dem direkten Arbeitsverhältnis nichts zu tun hat, aber irgendwie doch relevant ist, weil letztendlich jedes Unternehmen von den Sozialstrukturen der Gesellschaft profitiert.
Das ist sozusagen die Debatte zwischen Vergesellschaftung von, sagen wir mal, Freizeit durch Grundeinkommen und Internalisierung in dieses Verhältnis von Betrieb und Arbeitnehmerverhältnis. Inwieweit ist auch der Betrieb, bei dem ich dann vielleicht fest angestellt bin, zuständig, Freizeit, Pflege etc. zu sichern, und inwieweit kann der Staat einfach sagen, Betriebe, darum müsst ihr euch nicht kümmern, wir zahlen Grundeinkommen und Ende der Debatte. So, wir müssen leider zum Schluss kommen. Wie immer ist das so, dass man noch schön weiterreden könnte. Ich danke meinen Gästen, Nicole Meyer-Ahuja, Professorin für Soziologie an der Uni Göttingen und Direktorin am Soziologischen Forschungsinstitut dort, Timo Daum, Physiker, Entwickler, Hochschullehrer und Autor des Buchs Das Kapital sind wir, zur Kritik der digitalen Ökonomie, und Gerrit von Jörg, Diplom-Volkswirt, promoviert hier an der Technischen Uni über Zeitwohlstand und Postwachstumstheorien. Mein Name ist Philipp Banse. Infos und den Podcast gibt es natürlich unter breitband.deutschlandfunkkultur.de. Ich danke fürs Zuhören, wünsche noch ein schönes Wochenende, und wenn Sie Anmerkungen haben, wie gesagt, gerne Webseite besuchen oder einen Tweet schicken an @breitband. Ich danke fürs Zuhören, schönes Wochenende, bis dann. Tschüss.